Herzlich willkommen, Herr Stiele, hallo.
Ja, guten Abend.
Wie haben Sie damals Hörerforschung betrieben in den 80ern?
Ich habe im Zentralinstitut für Jugendforschung gearbeitet. Das war ein interdisziplinäres Forschungsinstitut und es gab eine Abteilung für Kultur, Medien, Freizeit. Dort habe ich gearbeitet und wir haben die Jugendmedien der DDR, also Presse, Funk, Fernsehen, mehr oder minder regelmäßig Begleitforschung gemacht, sozusagen welche Erwartungen Jugendliche an ihre eigenen Medien haben, wie sie bewerten. Ich sage mal so im Abstand von 5 Jahren. Und da spielte das Radio eine gewisse Rolle. In den 80er Jahren sehr stark haben wir Popmusikforschung gemacht, weil wir da auch einen Kollegen hatten, der dafür sehr aufgeschlossen war und das sehr gut konnte.
Also alles Mögliche wurde ausgewertet. Wurde dann auch sowas wie Briefe von Hörern alles so?
Nein, wir haben Gruppenbefragungen gemacht in verschiedenen Bezirken des Landes. Meistens so ausgesucht, dass wir die etwas grenzfernen Regionen wie Dresden, die anders versorgt wurden, auch einer besonderen Beachtung unterziehen konnten. Das sind nach dem heutigen Stand ordentliche Stichprobenuntersuchungen gewesen, die man auch hochrechnen konnte.
Lässt sich sagen, was haben die Hörer an DT64 besonders geschätzt?
Das ist ziemlich schwierig, weil sich das über die Jahre einfach entwickelt hat. In den ersten 5, 6 Jahren war das ein Pop- und Rocksender, der dafür ja auch heftig kritisiert worden ist 1965 auf dem 11. Plenum. Dann ging es mal wieder runter, dann ging es mal wieder hoch. Also es war immer auf und ab. Es hing auch sehr stark damit zusammen, wie populär die eigene Pop- und Rockmusik der DDR gerade ist. Und die hat Konjunkturen und in den 80er Jahren ging es runter beispielsweise. Hm. Und ich glaube, die Neukonzipierung dieser Sender ist eine Antwort auf diese veränderte Konkurrenzsituation, was sich im Westen sehr viel bewegt hatte. Da kamen diese sogenannten Servicewellen, N2, Bayern 3, Rias 2 und so weiter, die also einen sehr großen Einfluss oder eine sehr gute Reichweite und eine heftige Resonanz in der DDR hatten.
Wie kann man sagen, hat denn die Hörerforschung dann die Programmauswahl beeinflusst?
Ja, die Hörerforschung beeinflusst keine Programmauswahl, wir haben sie untersucht. Mhm. Also wir haben immer regelmäßig in allen Standarduntersuchungen, und wir hatten jedes Jahr bestimmt eine, gefragt, was ist Ihre Lieblingsmusik, was ist Ihre Lieblingssendung, was sehen Sie am liebsten im Fernsehen, was lesen Sie gerne und so weiter. Und da hat man diese Konjunkturen dieses Radios sehr gut mitbekommen. In guten Jahren lag das bei 40%, in schlechten Jahren bei 10-15%.
Was hat sich speziell in den 80ern dann verändert?
Ja, in den 80er Jahren wurde die Konkurrenz stärker. In den 80er Jahren hat ja in der Bundesrepublik dann der private Rundfunk begonnen, der also in Teilen der DDR dann schon zu empfangen war, rund um Berlin sowieso, aber auch Niedersachsen hat dann in die so Magdeburger Ecke hineingesendet. Und damit ist vor allem auf dem UKW-Bereich eine ganz andere Konkurrenz entstanden. Und die Jugendsendungen des DDR-Rundfunks bestanden aus DT64 nachmittags. Abends noch aus einer Sendung eine Stunde auf Stimme der DDR. Das war also, wenn man jugendorientiert hören wollte, dann musste man die Wellen wechseln und so weiter. Mhm. Und das hat sicherlich zum Schluss zu der Überlegung geführt, dass man ein Vollprogramm nur für Jugendliche macht. Oder speziell für Jugendliche. Und das ist das, was heute so DT64 heute noch in Erinnerung ist, ist dieses Programm, das in den späten 80er Jahren als 20-Stunden-Programm gestartet ist.
Und das ist ja dann auch, wenn man so will, schon ein Vorgriff auf das, was inzwischen sowieso en vogue ist, nämlich Formatradio zu machen. Also dieser Sender mit dieser Ausrichtung für diese Zielgruppe und jener Sender mit jener Ausrichtung für jene Zielgruppe.
Ja, in gewisser Hinsicht war die Reform, die in den 80er Jahren stattgefunden hat, eine Modernisierung des DDR-Radios. Also das erste Radio, das ein spezielles Format hat, das eine spezielle Zielgruppe hat, das auch Programmflächen hatte mit Früh- und Nachmittagsmagazinen, die also sicher nicht so durchhörbar waren heute wie alle möglichen anderen Sender, aber doch eine bestimmte Linie hatte. Und dann eben in den Abendstunden eher spezielle Kultursendungen, auch Wortsendungen gebracht hat. Das war sicher der übrigen Radiolandschaft weit voraus.
Was war aus Ihrer Sicht das Besondere an DT64, abgesehen davon, dass DT64 den übrigen Sendern voraus war?
Das ist schwer zu sagen. Ich bin ja dann irgendwann ja auch schon vom Alter her nicht mehr Zielgruppe gewesen und auch nicht mehr permanenter Hörer. Ich glaube, dass das neue Programm dann ab 87, 88 sehr flott war, was die Musik betrifft. Für viele Jugendliche war, glaube ich, der zentrale Punkt dieses Radios, dass sie um 19 Uhr eine Stunde lang sagen wir mal, im überwiegenden Maße Westmusik zum Mitschneiden angeboten haben. Musik für den Rekorder war die beliebteste Sendung. Und da durfte kein Moderator auch nur einen Satz in die Musik reinsprechen, was ja heute allgemein üblich ist.
Fällt mir schwer, darauf zu verzichten, ja.
Ja, da haben die Leute mitgeschnitten, mitgehört. Die Redakteure haben die Platten unter abenteuerlichen Umständen besorgt. Also da wurde mehr oder minder aktuelles Musikmaterial geboten, das sehr populär war. Und dann haben sie in den Abendstunden, glaube ich, man könnte fast sagen, je später, desto spezieller, sehr spezielle Gruppen bedient. Es gab die erste Punk-Sendung, das hieß damals die anderen Bands, aber jeder wusste, was es ist. Es war sozusagen weg von dem Mainstream von Pudis, Karat und so weiter. Ich glaube, sie haben sich schon bemüht, um Gruppen, die bis dahin von dem Sender oder von den DDR-Sendern eigentlich nicht beachtet wurden.
Was hat sich denn aus Ihrer Sicht im Radiojournalismus seit den 90ern, also mit den 90ern ist ja dann DT64 dann langsam verschwunden, was hat sich seitdem im Radiojournalismus verändert?
Ach, da hat sich vieles verändert. Ich glaube, das Erste ist, es gibt eine Vielzahl von Wellen, die alle sehr ähnlich klingen. Ich habe den Eindruck, es gibt nur noch wenig Sender, die sich auch mal Wortbeiträge über 90 Sekunden trauen. Abgesehen von solchen Dingen, also von Wortradios, die es ja immer noch gibt, aber die ja eher noch eine Nische sind. Ich glaube, es wird auch nicht mehr sehr viel experimentiert. Also es ist immer mehr von dem, was wir schon haben.
Es ist also der Mut verloren gegangen. Ist es genau das, was vielleicht das heutige Radio von DT64 so ein bisschen sich noch abschneiden könnte?
Naja, ich glaube, es war damals in gewisser Hinsicht eine Aufbruchstimmung. Sicher nicht im Lande, aber unter denen, die Radio gemacht haben. Jetzt kriegen wir die Chance, ein 20-Stunden-Programm zu machen. Da ist ja nicht nur formatiert worden, da sind auch Zöpfe abgeschnitten worden, wie beispielsweise bei den Nachrichten. Oder man hat DT64 erlaubt, andere Nachrichten zu machen, so nach dem Motto Honecker trifft Strauß und nicht Generalsekretär und so weiter trifft und den Bayerischen und so weiter, sondern also eine andere Art, was die Nachrichten sicherlich nicht viel besser und realitätsnäher gemacht hat, aber zumindest hörbarer. Und ich glaube, sie haben auch mit Formaten, Diskussionsformaten und Spezialformaten operiert, die heute nur noch selten sind.
Das sagt Hans-Jörg Stieler, er ist Professor für empirische Kommunikations- und Medienforschung an der Universität in Leipzig. Und er hat in den 80er Jahren das damals neue Programmschema von DT64 mit der Hörerforschung ein bisschen mitentwickelt. Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch.